Ich werde heute nicht über Flutkatastrophen und Ähnliches reden. Ich kann dazu nur sagen, Gott hat seinen Bogen in die Wolken gesetzt. Wir werden heute miteinander das Mahl des Herrn feiern. Und das ist für mich als Prediger eine wunderbare Gelegenheit, euch die Bedeutung dieses Gedächtnisses noch einmal vor Augen zu malen. Zu Beginn möchte ich euch ein Erlebnis berichten, das der wohl euch allen bekannte Pfarrer Wilhelm Busch einmal aufgeschrieben hat. Gott geht manchmal seltsame und auch hat manchmal seltsame und auch wunderliche Prediger. Und Lukas berichtet in seinem Evangelium, dass ein gehängter Mörder in seiner Todesstunde vom Kreuz herab eine unerhört eindrückliche Predigt gehalten habe. Und das Alte Testament weiß zu erzählen, dass sogar einmal ein richtiger vierbeiniger Esel gepredigt hat. Manche glauben diese Geschichte nicht. Ich glaube sie, denn ich weiß, dass sich Gott oft wunderlicher Prediger bedient. Zu solchen gehört für Wilhelm Busch offenbar besonders ein großes, totes und ausgebranntes Gebäude, das mittlerweile jedoch völlig wiederhergestellt wurde. So oft er daran vorbeikam, begann dieses Haus, ihm eine Predigt zu halten. Und ihm war bewusst, dass dieses Haus eine ganze Nacht lang zu vielen hundert Menschen gepredigt hat. Dieses seltsame predigende Gebäude steht mitten in einer lauten Großstadt des Ruhrgebiets, in Essen. Es ist die alte Synagoge. Hier muss es einmal eine reiche jüdische Gemeinde gegeben haben, dass sie sich eine so großartige Synagoge bauen konnte. Diesen riesigen Kuppelbau aus grauem Naturstein. Viele Jahre zuvor hatte Busch sich den Bau einmal von innen angesehen und die Pracht dort habe ganz dem wundervollen Äußeren entsprochen. Man konnte erkennen, dass ein großer Künstler dieses Haus entworfen und gebaut hatte. Dann kam jener schreckliche Tag, der für Jahrhunderte ein dunkler Fleck in der Geschichte unseres Landes sein wird. Jener Tag, an dem das deutsche Volk mit einem Mal vergaß, dass es einen Luther, einen Kant, einen Bach, einen Goethe hatte. Jener Tag, an dem die Deutschen mit einem riesigen Satz aus dem 20. Jahrhundert zurück in das finstere Mittelalter gesprungen ist. Da raste der Pöbel, die jüdischen Geschäfte wurden geplündert, die Wohnungen der Juden demoliert, da wurden Unschuldige getreten, erschlagen und erschossen. Ein wüster Haufe drang auch in die herrliche Synagoge ein und steckte sie in Brand. Was nur brennbar war, wurde ein Raub der Flammen. Aber am Ende stand noch der riesige, jetzt kahle Kuppelbau. Die großen Steinquader hatten dem Feuer getrotzt. Damals, so Busch, fing dieses Gebäude an, peinlich zu werden. Es redete noch nicht. Aber in seiner toten Schweigsamkeit begann es, die Menschen zu beunruhigen. Die allgegenwärtigen öffentlichen Lautsprecher dröhnten vom deutschen Kulturwillen. Und da stand nun dieses stumme, stille Haus. Über dem Portal konnte jeder noch lesen, mein Haus soll ein Bethaus sein vor allen Völkern. Da stand es mit seinen rauchgeschwärzten Mauern, mit seinen leeren Fensteröffnungen, während die Lautsprecher verkündeten, wie nun deutsche Heere nach Russland eingerückt seien, um die deutsche Kultur voranzubringen. Man sprach immer wieder davon, dieses Haus müsse abgerissen werden. Aber es kam nicht dazu. Es war gerade so, als habe man den Mut verloren, noch einmal die Hand an dieses riesige, stumme Gebäude zu legen. Und die Synagoge schwieg. Sie schwieg, als warte sie auf den Tag, da sie würde reden können. Und der kam. Dieser Tag fing in der Großstadt Essen an wie alle anderen. Die Kaufleute gingen in ihre Geschäfte, die Hausfrauen hatten Wäsche oder standen Schlange vor den Läden, in denen die Waren schon knapp wurden. Die Bergleute fuhren in die Tiefe und andere kamen herauf. Es war wie immer. So verging der Tag. Es kam der Abend. Dunkel lagen die Straßen, alle Häuser waren verdunkelt, alle Lichter waren gelöscht. Es war ja Krieg und schon war manche Bombe über der Stadt gefallen. Um 21 Uhr tönten die Sirenen. Die Menschen liefen in die Keller und dann kam der namenlose Schrecken. Der erste große Angriff mit Bombenteppich und Flächenbränden. Die Menschen in den Kellern spürten die furchtbare Hitze. Sie stürzten hinaus. Nein, viele kamen gar nicht mehr ins Freie. Sie fanden die Zugänge verschüttet und verbrannten bei lebendigem Leib. Aber die herauskamen, entsetzten sich. Rings um die Synagoge waren enge, dicht besiedelte Straßen. Und nun stand alles in Flammen. Wohin man sich auch wandte, Feuer, Feuer. Dieser furchtbare Brand schaffte sich selbst den Sturm, der das Feuer brausend weitertrug. Die Menschen hüllten sich in nasse Tücher und machten sich auf, irgendwo Schutz zu suchen. Aber sie fanden die Straßenausgänge mit Trümmern versperrt. Der Rauch nahm ihnen den Atem. Da sank manch einer um und wurde von umstürzenden Mauern erschlagen, vom Rauch erstickt, vom Feuer verschlungen. Die sich durchschlugen, suchten mit vor Angst irren Augen nach einem Ort, der Schutz böte vor dem Feuer. Sie fanden nur einen, die riesige, kahle, längst ausgebrannte Synagoge. Hunderte haben in jener schrecklichen Nacht dort Rettung gefunden. Da saßen sie, eng und gedrängt und zitternd auf dem nackten Boden, während draußen der schauerliche Tod umging. Da saßen sie und konnten nicht weglaufen, als nun die Synagoge anfing zu predigen. Es war eine schreckliche Predigt. Sie bestand nur in einem einzigen Satz. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Da war manch einer, der hatte an jenem Spätherbsttag mitgemacht, als man das Feuer an die Synagoge legte. Und die anderen hatten neugierig zugesehen, einige hatten gelacht. Sicher hatten sie geschwiegen. Aber wer hatte an Gott gedacht? An Gott, der nicht schweigt. Damals hatte das Feuer dies eine Gebäude verzehrt. Nun ging die ganze Stadt im Feuer unter. Und ausgerechnet dieses Gebäude war nun die Zuflucht. Die Synagoge predigte. Und selbst der Verstockteste hat in jener Nacht des Grauens die Predigt gehört: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wilhelm Buschs Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Unter den Flüchtigen war einer, dem hielt die Synagoge eine besondere Predigt. Es war ein einfacher Mann, der einen kümmerlichen Lohn auf einer Kohlenzeche verdiente. Aber er gehörte zu den Leuten, von denen der Herr Jesus sagt, dass sie reich sind in Gott. Dieser Mann saß unter dem bestürzten Volk und war weder sehr verwundert noch unruhig, weil er aus dem Wort Gottes längst wusste, dass dieses Volk schrecklichen Gerichten entgegengehen musste. Und unruhig war er nicht, weil er Frieden mit Gott hatte. So saß er nun in einer Ecke, nachdem er vielen Leuten zurechtgeholfen hatte. Er war müde, aber schlafen konnte man ja nicht. Und da, so Busch, fing die Synagoge an, ihm ihre besondere Predigt zu halten. Sie fragte: Weißt du auch, warum ihr hier geborgen seid vor dem Feuer? Und er antwortete: Ja, weil hier das Feuer schon einmal getobt hat und alles, was brennbar war, verzehrt hat. Weißt du auch, fragte die Synagoge, dass es noch ein anderes und viel schrecklicheres Feuer gibt als das, vor dem ihr euch hier geborgen habt? Das weiß ich wohl, sagte der Mann. Das ist das schreckliche Feuer des Gerichtes und Zornes Gottes, das einmal entbrennen wird über alles ungöttliche und unheilige Wesen der Menschen. Du weißt ja schon viel, sagte die Synagoge. Aber meinst du, dass du dann auch eine Zuflucht finden wirst, wenn dieses Feuer entbrennt? Meinst du, dass du dann auch eine solche Stelle finden wirst, die Zuflucht bieten kann, weil das Feuer schon darüber ging? Jetzt lächelte der Mann inmitten des erschrockenen und betrübten Volkes und sagte, oh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, es gibt einen einzigen Ort, über den das Feuer des Zornes Gottes schon ging und der darum Zuflucht bietet. Das ist das Kreuz Jesu auf Golgatha. Du hast recht, sagte die Synagoge. Sieh mich nur an. Wie sicher seid ihr in meinem Schoß, weil ich früher das Feuer erlitten habe. Und so ist man sicher unter dem Kreuz Jesu. Wie dort das Feuer gebrannt hat, als Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt ist man in alle Ewigkeit dort sicher vor dem Gericht Gottes. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Weil sie ein wesentlicher Teil unseres heutigen Gedenkens ist. Ich möchte euch damit in Erinnerung rufen, dass der Herr Jesus für dich und für mich durch das Feuer des Zornes Gottes gegangen ist. Ich möchte euch den Schrecken dieses Feuers vergegenwärtigen, für das die Bombenfeuer des Krieges nur ein sehr, sehr schwaches Abbild sein können. Und ich möchte uns alle daran erinnern, dass wir dieses Zornfeuer Gottes auf uns geladen und verdient haben. Unsere Dankbarkeit für das Opfer Jesu sollte also maßlos sein. Apropos Dankbarkeit. Der dankbarste Mensch, der je gelebt hat, war unser Herr Jesus selbst. Er war dankbar bis ans Ende für alles, was der Vater im Himmel ihm gab, schenkte, auferlegte, abverlangte. Er war dankbar. Das war seine Grundhaltung. Denn er wusste, dass es in der Schöpfung seit dem Fall nichts Selbstverständliches mehr gibt. Seine Dankbarkeit zeigte sich einmal mehr bei der Gelegenheit, die wir heute nachahmend zu seinem Gedächtnis feiern. Wir lesen in Lukas 22, in den Versen 14 bis 15 und 17 bis 18. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und während sie aßen, Markus 14, Verse 22 bis 24, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Im Alter von 12 Jahren ging Jesus mit seinen Eltern zum Passafest nach Jerusalem. Jetzt, etwa 21 Jahre später, ist er mit seinen Jüngern zusammen, um mit ihnen sein letztes Passa vor seinen Leiden zu essen. Die Stunde war gekommen, wo er geopfert werden sollte, wovon das Passa ein Vorbild war. Christus, unser Passa, wie der Apostel Paulus in 1. Korinther 5, Vers 7 sagt. Dies war ein einmaliger Augenblick in der Weltgeschichte, eine der seltenen Stunden, wo Vorbild und Verwirklichung zusammentrafen. Mit Sehnsucht, so haben wir gelesen, hatte er sich danach gesehnt, wenige Stunden vor seinem Tod noch einmal Gemeinschaft mit seinen geliebten Jüngern zu haben. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Das hatte er ihnen erst kurze Zeit vorher gesagt. Dieser Tod mit all seinen gesegneten zeitlichen und ewigen Folgen stand an diesem Abend vor ihm. Er liebte die Seinen wahrhaftig bis ans Ende. Im zubereiteten Obersaal feierten sie das letzte Passa, denn es konnte ja kein weiteres geben. Und dort fand auch das erste Abendmahl statt, das der Herr bis zu seinem Wiederkommen zu seinem Gedächtnis einsetzte. Dreimal dankte der Herr Jesus. An diesem Abend im Gebet. Er dankt für den Kelch, der beim jüdischen Passa benutzt wurde und der symbolisch für die Erlösung Israels aus Ägypten steht. Er dankt für das Brot, das seinen Leib darstellt, den er für die Gläubigen in den Tod gab. Während er das Brot bricht, fordert er sie auf, dies zu seinem Gedächtnis zu tun. Schließlich dankt er für den Kelch, der symbolisch für sein Blut steht, mit dem die Gläubigen erlöst und für Gott erkauft werden. Und obwohl er kurz davor stand, wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt zu werden, nimmt er sich ganz zurück und dankt für den Segen, den die Gläubigen durch seinen Tod empfangen müssen. Der Herr Jesus tat dies alles aus sich selbst heraus. Wir hingegen werden ausdrücklich aufgefordert, in allem zu danken, wie es in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 heißt, und zu jeder Zeit für alles zu danken, wie Epheser 5, Vers 20 sagt. Wie wunderbar hat der Herr Jesus uns das unter schwersten Umständen vorgelebt. Sind wir auch in dieser Hinsicht mit ganzem Herzen seine Nachahmer? Ist das Brotbrechen für dich ein Pflichtprogramm, ein sinnleerer Ritus, oder etwas, das eben im Gottesdienst stattfindet und das man deshalb mitmacht? Oder kannst du mit aufrichtigem Herzen wiederholen, was uns Jesaja 26, Vers 8 sagt? Nach deinem Namen und nach deinem Gedächtnis ist das Verlangen der Seele. Die Dankbarkeit des Herrn Jesus endete aber nicht beim Passamahl. Er blieb in jeder Sekunde seines irdischen Lebens dem Vater zugewandt und verherrlichte ihn. So lesen wir unmittelbar nach dem Mahl im Obersaal in Matthäus 26, Vers 30 und gleichlautend in Markus 14, Vers 26. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Dieser Vers hat sich mir sehr stark eingeprägt. Der Herr Jesus befand sich in der Nacht, in der er überliefert wurde. Im Obersaal hatte er seinen Jüngern die Füße gewaschen, das Passamahl gefeiert und den Verräter Judas enttarnt. Er hatte sein Gedächtnismahl eingesetzt, seine Jünger auf seinen Weggang von der Erde vorbereitet und ihnen für die Zeit der Abwesenheit herrliche Wahrheiten, zum Beispiel über den Heiligen Geist und über das Haus seines Vaters offenbart. Gegen Ende des Zusammenseins im Obersaal sang der Herr mit seinen Jüngern ein Loblied. Und dann ging er in die Nacht hinaus an den Ölberg. Der Heiland hatte unermessliche Leiden vor sich und er wusste, dass noch ehe er den Grund der Schöpfung gelegt hatte, sein Weg würde ihn über Gethsemane und Golgatha und Gabbatha nach Golgatha führen. Bewegt das nicht unsere Herzen, unseren Herrn in seiner Weihe, seinem Gott und Vater gegenüberzusehen? Seine Hingabe zum Vater ging so weit, dass er angesichts dieser Leiden ein Loblied auf den Lippen hatte. Wollen wir uns da nicht ermuntern lassen, dem Beispiel unseres Meisters zu folgen und trotz aller Schwierigkeiten, im persönlichen wie im gemeinschaftlichen Leben, Gott zu aller Zeit durch den Herrn Jesus ein Opfer des Lobes darzubringen, wie es in Hebräer 13, Vers 15 heißt? Gilt für uns noch, was in Psalm 34, Vers 2 steht? Preisen will ich den Herrn alle Zeit, ständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Epheser 5, die Verse 18 bis 20, belehrt uns: Werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Paulus und Silas, die im Gefängnis angekettet um Mitternacht Gott einen Lobgesang darbrachten, sind uns ebenfalls ein großes Vorbild. Wollen wir ihnen nachstehen? Lasst uns immer wieder gegenseitig ermuntern, dem Beispiel unseres Heilandes und seiner ersten Jünger zu folgen und auch in schwierigen Zeiten unserem Gott Lobgesang darzubringen. Er ist es wert und würdig. Und lasst uns niemals vergessen, was uns in Kolosser 3, Vers 16 aufgetragen wird. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Wir wollen ja heute miteinander am Tisch des Herrn das Mahl des Herrn feiern. Warum betone ich das so? Weil das zwei ganz verschiedene Aspekte einer gemeinsamen Sache sind. Das sollten wir uns einmal etwas näher anschauen. Betrachten wir zunächst einmal den Tisch des Herrn, so wie er uns von Paulus in 1. Korinther 10 erklärt wird. Da erkennen wir, dass der Tisch des Herrn einen Gemeindebezug hat, und zwar nicht hinsichtlich der Ortsgemeinde, sondern in Bezug auf die weltweite Gemeinde Jesu, auf den Leib Christi. Wir erkennen, dass es am Tisch des Herrn Tischregeln gibt. Diese Tischregeln unterscheiden den Tisch des Herrn vom Tisch der Dämonen, der dem natürlichen Menschen bietet, was sein unerlöstes Herz begehrt, aber die Sehnsüchte des Unerlösten niemals stillen kann. Am Tisch der Dämonen gibt es Fleisch die Fülle, aber es nährt nicht den Geist. Am Tisch der Dämonen ist der Teilhabende allein. Er ist einsam. Am Tisch des Herrn herrschen die Gemeinsamkeiten vor. Kein Gläubiger ist allein, denn der Herr ist bei ihm. Der Kelch der Segnung, den wir am Tisch des Herrn segnen, ist die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir am Tisch des Herrn brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Am Tisch des Herrn haben wir Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Wir brechen das Brot nur mit unseren gläubigen Geschwistern und geben dem Wunsch Ausdruck, dass wir in Christus eins sind. Am Tisch des Herrn geben wir der Tatsache Ausdruck, dass wir gemeinsame Privilegien und Vorrechte aus seinen Verheißungen haben und auch in Anspruch nehmen, dass wir gemeinsame Segnungen genießen und dass unsere Verantwortung in Bezug auf die äußerlichen Beziehungen eine gemeinsame ist. Wir tragen unsere Lasten gemeinsam in der Kraft unseres Herrn. Klammer auf, zumindest sollte es so sein, Klammer zu. Das Mahl des Herrn kennzeichnet sich durch die Art und Weise, in der es genossen wird. Das Mahl des Herrn ist eine sehr persönliche Sache. Denn es findet seinen Bezug zum Herrn in der persönlichen Beziehung, die wir zu ihm haben. Da stehen die persönlichen Dinge im Vordergrund. Wie sehr schätze ich den Herrn Jesus und das Opfer, das er um meinetwillen gebracht hat? In welchem persönlichen Zustand nehme ich das Brot und das Getränk der Reben? Hier geht es um die persönlichen Privilegien und die Vorrechte, die er uns durch die neue Geburt verliehen hat. Es geht um die Segnungen, dir uns Tag für Tag neu gewährt und um die Verantwortung, die ein jeder von uns persönlich für seine innere Haltung trägt. Und schließlich ist da auch noch der Dank, den wir ihm für sein Opfer um unseretwillen schuldig sind. Was sind denn die Zeichen des Mahles, wie sie uns vor allem in 1. Korinther 11, 23 folgende vorgestellt werden? Nun werdet ihr sagen, das ist einfach, Brot und Wein. Das ist richtig, aber was bedeuten sie? Das Brot, das wir miteinander brechen, spricht von dem in den Tod gegebenen Leib des Herrn. Das wissen wir. Dieses Brot sagt aber mehr. Es spricht nämlich auch von dem einen weltweiten Leib, der das Ergebnis seines Todes ist. Denn in 1. Korinther 10, Vers 17 heißt es, denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Der Kelch, den wir segnen und dann miteinander teilen, spricht von dem geflossenen Sühnungsblut unseres Herrn, also von seinem in den Tod gegebenen Leben. Denn Gott sagt, das Leben ist im Blut. Denn der Herr nahm, Lukas 22, Vers 20, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Warum brechen wir eigentlich das Brot miteinander? Der erste und wichtigste Grund ist, er hat uns darum gebeten. Wie könnten wir seiner Aufforderung nicht folgen? Der zweite Grund ist, dass wir im Mahl Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Ein dritter, dass wir dabei auch Gemeinschaft untereinander genießen. Viertens verkünden wir beim Brotbrechen den Tod des Herrn vor Gott, vor den Engeln, auch den Abgefallenen, vor der Welt und vor dem ganzen Universum, vor aller Schöpfung. Und schließlich tun wir es zu seinem Gedächtnis. Wann brechen wir denn das Brot miteinander? Die Antwort auf diese Frage wird euch überraschen. Gelegenheit zum gemeinsamen Brotbrechen gibt es immer dann, wenn wir zusammenkommen, um den Herrn anzubeten. In Apostelgeschichte 2, Vers 46 lesen wir, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Da erhebt sich die Frage, wer nimmt am Brotbrechen teil? Grundsätzlich ist es eine Sache des Herrn, denn es ist sein Tisch, sein Mahl und er ist Gastgeber und Hausherr. Und grundsätzlich hat jedes Kind Gottes seinen Platz am Tisch des Herrn. Aber es gibt Kriterien, die für die Teilnahme entscheidend sind. Wer kann teilnehmen? Es kann jeder zum Tisch des Herrn kommen und am Mahl des Herrn teilnehmen, der das neue Leben aus Gott hat. Es kann jeder teilnehmen, der um die persönliche moralische Reinheit bemüht ist, aber auch die lehrmäßige Reinheit gewährt oder beschränkt die Teilnahme. Und schließlich dürfen keine unreinen Verbindungen geduldet werden. Wie brechen wir denn das Brot miteinander? Wir brechen das Brot würdig und nicht leichtfertig. Das meint, nicht ohne uns über unseren Wandel befragt und uns vor dem Herrn gereinigt, das meint, die Füße gewaschen zu haben. Wir brechen das Brot heilig und nicht ohne Selbstprüfung im täglichen Selbstgericht. Bis wann brechen wir miteinander das Brot? Keine Frage, bis er kommt. In manchen Gemeinden wird das Brotbrechen auch als Anbetungsstunde bezeichnet. Der Begriff ist mit Vorsicht zu betrachten, denn eigentlich soll alles, was wir tun, oder auch bewusst lassen Anbetung sein. Deshalb hier ein paar Schlaglichter auf das, was Anbetung im Eigentlichen ist. Wahre Anbetung setzt voraus, allein den Herrn Jesus oder den Vater im Sinn zu haben. Die höchste Form der Anbetung ist, Gott etwas über den Herrn Jesus und unser Verhältnis zu ihm zu sagen. Nur Kinder Gottes können den Vater anbeten und der Vater sucht wahrhaftige Anbeter, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Nachdem wir jetzt alle Grundlagen des Mahls noch einmal betrachtet haben, bleibt uns noch, unsere Gedanken darauf auszurichten, was uns persönlich das Mahl des Herrn bedeutet, und zwar für Zeit und Ewigkeit. Lasst uns unsere Gedanken zusammenfassen über das, was wir bisher heute betrachtet haben und uns auf das konzentrieren, was unsere Gedanken jetzt bewegen soll. Im Psalm 111, Vers 4 lesen wir, er hat ein Gedächtnis gestiftet, seinen Wundern, der gnädige und barmherzige Herr. Ja, unser wunderbarer Herr hat wahrhaftig ein Gedächtnis seiner Wunder gestiftet. Und das ist eben dieses Mal, zu dem wir heute Morgen hier zusammengekommen sind. Dieses Mal, das wir miteinander feiern wollen. Denn das größte aller Wunder Gottes ist dieses, dass er in seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, Mensch wurde und am römischen Kreuz mein und dein und aller Menschen Urteil über die Sünde an sich vollstrecken ließ. Der Richter hat das gerechte Urteil gesprochen und hat es aus Barmherzigkeit, Güte und Liebe für die Verurteilten an sich selbst vollstrecken lassen. Welch eine Gnade! Damit hat er aber gleichzeitig einen neuen Bund geschlossen, und zwar einen Bund für die Ewigkeit. Lasst uns einmal in Vaters Buch 1. Mose 14 die Verse 18 bis 20 aufschlagen. 1. Mose 14, Vers 18, da heißt es, Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abram von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Aber wie komme ich jetzt vom Gedächtnismahl über die Leiden des Herrn Jesus und dem neuen Bund zu Melchisedek und auf das Alte Testament? Im Brief an die Hebräer befasst sich das ganze siebte Kapitel mit Melchisedek, den der Schreiber des Briefes mit dem Herrn Jesus in engste Beziehung setzt. Denn er schreibt in den Versen 1 bis 3, denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abram entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Melchisedek ist also zunächst der König der Gerechtigkeit und sodann der König des Friedens. Nun kann man Überlegungen darüber anstrengen, ob es außer dem Herrn Jesus noch einen weiteren König der Gerechtigkeit geben kann. Und ob es außer dem Herrn Jesus noch einen König des Friedens geben kann. In der Weltgeschichte jedenfalls, also unter den natürlichen Menschen, sind diese nicht zu finden. Es bleibt also offen und darf auch so gesehen werden. In Melchisedek schließt der Herr selbst einen ersten Messiasbund mit Abraham, dem späteren Abraham. Wir haben gelesen, Melchisedek war oder ist Priester Gottes des Höchsten. Wie kann das sein, da Aaron und Levi noch gar nicht geboren waren? Wir lesen in den Versen 8 bis 11 von Hebräer 7. Hier empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt, also Melchisedek. Und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi, der den Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden, denn er war noch in der Lende des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum erreicht worden wäre, denn in Verbindung mit ihm hat das Volk das Gesetz empfangen, welche Notwendigkeit bestand da noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufzustellen und nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen? Nun, die Notwendigkeit bestand darin, dass das Gesetz keine Gerechtigkeit herbeiführen konnte. Dem Gesetz fehlte die Gnade. Ein Algorithmus kann nicht gerecht beurteilen, er kann nur dem Buchstaben folgen, der ihm auferlegt ist. Es bedarf also eines, der den Buchstaben beherrscht, um zu einem gerechten Urteil zu kommen. Wir lesen, dass von Melchisedek bezeugt wird, dass er lebt, und wir kennen nur einen einzigen Menschen, von dem wir wissen, dass er ewig lebt, und das ist unser Herr Jesus Christus. Es lohnt sich also, einmal sehr intensiv und unter Gebet über Melchisedek und den Herrn Jesus Christus nachzudenken, dem Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Wir lesen weiter in den Versen 14 bis 17. Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenngleich dem Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Es wird also hier durch den Herrn Jesus ein neuer Bund mit dem Menschen geschlossen. Ein Bund der Gnade im Blut des Heilandes. Die Zeichen des Bundes sehen wir hier vor uns. Es ist das Brot und es ist der Wein. Es sind die Zeichen, die er auch bei Abraham einsetzte. Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Es sind ewige Zeichen. Wie komme ich auf diese Behauptung? Lasst uns einmal das Buch der Sprüche aufschlagen. Im 8. Kapitel, wir lesen Vers 12 und dann weiter ab Vers 22. Sprüche 8, Vers 12. Ich, die Weisheit, bin die Nachbarin der Klugheit und besonnene Erkenntnis finde ich. Vers 22. Der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke von jeher. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an, von den Uranfängen der Erde. Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren, als noch keine Quellen waren reich an Wasser. Ehe die Berge eingesetzt wurden, vor den Hügeln war ich geboren. Als er noch nicht gemacht, die Erde und die Fluren, noch die Gesamtheit der Erdschollen des Festlandes. Als er die Himmel feststellte, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe. Als er die Wolken droben befestigte. Als er stark machte die Quellen der Tiefe. Als er dem Meer seine Schranke setzte, damit das Wasser seinen Befehl nicht übertrat. Als er die Grundfesten der Erde abmaß. Da war ich Schoßkind bei ihm. Und weiter in Kapitel 9, Verse 1 bis 2 und 5 bis 6. Da heißt es im Vers 1, Kapitel 9, die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, hat ihren Wein gemischt, auch ihren Tisch gedeckt. Kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Lasst fahren die Torheit und lebt und schreitet einher auf den Wegen der Einsicht. Wir sehen also, das Brot und der Wein, die hier vor uns stehen, sind in der Tat ewige Zeichen, eingesetzt vor Grundlegung der Welt. Und wir dürfen sie heute mit unserem Herrn gemeinsam genießen, denn wir sitzen mit ihm in den himmlischen Örtern und er hat uns dies vorausgesagt. In Matthäus 26, Vers 9. Da heißt es, ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Er ist also jetzt hier unter uns. Und das Reich Gottes besteht in Kraft und in unseren Herzen, die wir ihm angehören. Wer also ohne den Herrn im Herzen an diesem Mahl teilnimmt, der isst und trinkt einsam, allein, denn weder der Herr noch wir sind bei ihm. Welche Gedanken sollen nun unser Herz leiten, wenn wir sein Gedächtnis feiern? Da ist es sicher richtig, wenn wir uns von den Gedanken leiten lassen, die uns der Bruder Paulus in 1. Korinther 11 in den Versen 23 bis 29 zusammengefasst hat. Wir denken also an den Herrn selbst zu seinem Gedächtnis, an die Nacht, in der er überliefert wurde mit allem, was sie mit sich brachte, an seinen Leib, der für uns gegeben wurde, dargestellt in dem Brot, an sein vergossenes Blut, dargestellt in dem Wein und an den neuen Bund, der damit in Verbindung steht, und wir denken an sein Wiederkommen, der große Endpunkt, zu dem alles hinführt. Möge uns der Herr in unserem schwachen Bemühen segnen und unsere Anbetung gnädig annehmen. Amen.